SRF 2 Kultur. Reflexe mit einer Sendung über den Mythos Tahiti von Saskia Guntermann und Michael Marek. Paul Gauguin malte, liebte und starb auf den Inseln Französisch-Polynesiens.
Il parle de la mort.
Marlon Brando spielte hier den Obermeuterer auf der Bounty.
Il regarde la mer.
Jacques Brel, der große belgische Chansonnier, ist auf Hiva Oa begraben. Seit über zwei Jahrhunderten, seit der Entdeckung Tahitis 1767 und seiner Nachbarinseln, schwärmen Entdecker, Künstler und Abenteurer aus aller Welt vom Land der edlen Wilden. Zehntausend Meter über dem Meer. Der Blick aus dem Flugzeugfenster verrät Wasser, wohin das Auge reicht. Was, wenn der Pilot an dem winzigen Eiland von der Größe des Kantons Uri inmitten des Pazifischen Ozeans vorbeifliegt?
Yaorana e manawa e Tahiti. That means welcome to Tahiti and her islands. And Maruru means thank you.
Die junge Frau entspricht ganz und gar dem westlichen Klischee einer Südseeschönheit. Langes schwarzes Haar, groß gewachsen, braune Augen und weiche Gesichtszüge. Auf dem Rollfeld bekommt jeder Neuankömmling eine bunte, aus Blumen geflochtene Kette um den Hals gelegt. Es geht fröhlich zu. Eine Musikgruppe heißt die Besucher willkommen. Tahiti, Perle der Südsee. So wird die Hauptinsel von Französisch-Polynesien gern bezeichnet. Hier in der Hauptstadt Papeete landen Flugzeuge aus aller Welt. Französisch-Polynesien gehört als Überseeland politisch zu Frankreich und erstreckt sich über ein Meeresgebiet, das so groß wie Europa ist. Die Fläche seiner insgesamt 118 Inseln entspricht aber nur einem Zehntel der Schweiz. Viel Wasser also, das zwischen den vulkanischen Atollen liegt.
Quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin.
Brenda Shinfo et je suis la responsable du musée Gauguin.
Voilà. Brenda Shinfo ist Kunsthistorikerin und Direktorin des Paul Gauguin Museums auf Tahiti.
Mais sinon ils sont pas très intéressés quand même par Gauguin. Gauguin ça les intéresse pas beaucoup.
Die Einheimischen interessieren sich nicht für Gauguin. Überhaupt ist hier die Kunst und die Kultur nicht von großem Interesse. Was die Leute hier interessiert, ist das, was die einheimischen Künstler oder Handwerker herstellen. Wir hier im Museum arbeiten also mehr für die Fremden.
Alors finalement on travaille plus pour les étrangers.
Papeete im Südosten Tahitis. Das kleine Dorf liegt etwa 50 Kilometer von der Inselhauptstadt entfernt. Jeder Tourist kommt hier vorbei nur wegen ihm, Paul Gauguin. Der französische Maler arbeitete, liebte und starb auf den Inseln Französisch-Polynesiens. Ihm zu Ehren hat man hier ein Museum eingerichtet, das von Gauguins Leben und Schaffen auf Tahiti berichtet.
O Marquise, le rire est dans le cœur.
Inmitten eines herrlichen botanischen Gartens befindet sich das Anwesen, umsäumt von tropischen Pflanzen, Palmen und Pandanusbäumen. Am Strand liegt überall dunkles Vulkangestein, in der Mitte der Anlage kleine offene Pavillons mit den Ausstellungsräumen. Boden und Wände sind alle aus massiven, dunklen Hölzern. Direktorin Brenda Shinfo führt durch die Ausstellungsräume. In den Vitrinen findet man eine Weltkarte mit Gauguins Seefahrtroute, seinem Reisekoffer, den Tropenhut des Malers und einige Originalskulpturen. Draußen ist der glitzernde Ozean mit seinen Wellen vor der breiten Fensterfront zu sehen. Da übersieht man schnell, dass hier nur Repliken von Gauguins Werken ausgestellt sind. Nirgends findet sich ein Hinweis darauf, Es scheint, als handelte es sich alles um Originale.
Wir haben nicht sehr viele Originale. Wir haben 3 Zeichnungen, ein paar Skulpturen und Schriftstücke. Wir haben eine Keramik. Das ist nicht so viel, aber ausreichend. Ansonsten ist dieser Ort ein Denkmal, ein Erinnerungsort. Hier erfährt man etwas über das Leben von Gauguin.
Autrement, sinon, le reste, donc c'est un mémorial. Donc il parle de sa vie.
1891 war Gauguin in Tahiti angekommen. Schon bald nach seiner Ankunft zeigte er sich enttäuscht über die Zerstörung der traditionellen Lebensart durch westliche Bräuche, durch Missionare, die katholische Kirche und Kolonialbeamte. Das hielt ihn nicht davon ab, sich trotz seiner Syphilis über minderjährige Mädchen herzumachen.
Wir sollten nicht zu Scheinheiligen werden. Gauguin hatte den Ruf, pädophil zu sein. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Mädchen hier bereits mit 12 Jahren ausgewachsene Frauen sind. Das heißt natürlich nicht, dass man davon profitieren sollte. Aber in der polynesischen Kultur wurde mit diesem Alter geheiratet. Übrigens, wenn wir uns heute die Statistik ansehen, gibt es hier unwahrscheinlich viele Mädchen, die mit 15 schwanger werden. Das ist hier nicht gut gelitten, aber damals war das eben vollkommen normal. Was wirklich zu verurteilen ist, ist, dass er eine Geschlechtskrankheit hatte und diese weitergab.
Par contre, il y a quelque chose qui est condamnable chez lui, c'est le fait qu'il ait attrapé ensuite une maladie vénérienne. Et qu'il ait contaminé l'autre personne.
Bis zu seinem Tod 1903 mangelte es dem Künstler fast chronisch an Geld. Der sich ständig verschlechternde Gesundheitszustand, seine Alkohol- und Morphinsucht führten ihn schließlich in die Einsamkeit und vernebelten seinen Geist.
Heute ist es eine Mode geworden, dass die Menschen ihre Vergangenheit leugnen und sich zivilisierter geben, als sie waren. Mit einer neuen Scham wird die historische Nacktheit problematisiert. Mit der Christianisierung müssen Körper verhüllt werden. Man hat lange Röcke, um Kleidung zu tragen. Alles muss bedeckt sein. Bevor die Missionare kamen, musste man sich nicht von Kopf bis Fuß bedecken. Auch auf den Stichen zur Zeit von James Cook sieht man die Menschen mit freiem Oberkörper.
Il faut voir, on va dire, les gravures de Cook, qui est quand même venu ici avant tout ce monde-là.
Gauguin nahm die 13-jährige Thea Amanat zur Frau. 1893 reiste er nach Paris, seine Kindfrau blieb schwanger zurück. 2 Jahre später verließ Gauguin Frankreich für immer und kehrte nach Tahiti zurück. In der Nähe von Papeete lebte er mit einer neuen Frau in einer Hütte. Die nun entstehenden Arbeiten zeugen von einer melancholischen Grundstimmung. Die Farben sind längst nicht mehr leuchtend bunt wie früher. Der Hass gegen die europäische Zivilisation und gegen den französischen Kolonialismus im Besonderen prägte seine letzte Lebensphase. Neben einem seiner Holzschnitte notierte er Paradis perdu, verlorenes Paradies. Sein gesundheitlicher Zustand verschlechterte sich zunehmend und er versuchte vergeblich, sich mit Arsen das Leben zu nehmen. 1903 starb Gauguin verarmt auf Hiva Oa mit nur 55 Jahren.
Ich komme ursprünglich von den Marquesas-Inseln. Ich habe von Gauguin, von meinem Vater gehört.
Vor dem Museum steht ein junger Mann. Hervé ist durchtrainiert und muskulös, der ganze Körper mit Tattoos übersät. Das seien traditionelle Muster der Tahitianer, erklärt er selbstbewusst. Dazu trägt er einen großen, breiten Basthut, Marke Gauguin. Was er über das Museum denkt:
Es gibt viele Maler, die finde ich richtig gut. Aber die Bilder hier, die entreißen mich meiner Identität. Ich mag diese Bilder nicht, wenn ich da die jungen Mädchen halbnackt sehe oder Fotos, auf denen alte Leute abgebildet sind. Das spricht mich nicht an. Das verletzt mich.
Rückblende. Am 18. Juni 1767 erreicht Kapitän Samuel Wallace als erster Europäer Tahiti. Hinter Wallace und der Mannschaft der Delfin liegt eine strapaziöse 16-monatige Schiffsreise. Die Insel erscheint den Briten wie ein Paradies, weiße Strände, rauschende Bäche und üppige Pflanzen, die eine idyllische Landschaft formen.
And that was the 18th century. You know, the century of the Enlightenment.
Der chilenische Archäologe Claudio Cristino hat mit seinen Forschungen dazu beigetragen, so manches Rätsel über Französisch-Polynesien zu lösen.
Das 18. Jahrhundert war das Jahrhundert der Aufklärung mit den Ideen Rousseaus und seiner Zeitgenossen. All jene ersten Entdecker, die Orte wie Tahiti aufspürten, glaubten doch, dass sie das verlorene Paradies wiedergefunden hätten.
That thought they had found lost paradise. And they pictured this culture saying, you know, in Europe, back in Europe, this novel savage living in harmony with nature.
Sie schufen Bilder, die in Europa die Vorstellung vom edlen Wilden weckten, der in Harmonie mit der Natur lebt. Das waren romantische Ideen, aber sie haben lange Zeit die Forschung beeinflusst. Ganze Generationen von Wissenschaftlern, Historikern und Archäologen haben versucht, diese Idee weiterzuentwickeln. Aber die Idee von einer Harmonie mit der Natur, einer unberührten Gesellschaft mit wunderschönen Menschen, die unter den Kokospalmen singen und tanzen, diese Vorstellung ist ein totales Fantasieprodukt.
You know, dancing and singing under the coconut trees is a complete fantasy.
Eku erati te manu ihaka eune kua eu kua taria tomau akuhani wau mahaki hiba.
Es ist schwül und heiß das ganze Jahr hindurch. 30 Grad, die Wassertemperatur liegt vielleicht 2 Grad darunter. Meer und Luft scheinen nur verschiedene Aggregatzustände derselben Substanz. 90% Luftfeuchtigkeit setzen jedem Neuankömmling zu. Der Weg vom Flughafen in die Hauptstadt Papeete ist stickig und stinkend. Vom Paradies keine Spur. Es geht vorbei an McDonald's-Restaurants, Tankstellen und riesigen Supermärkten. Statt schlanker, schöner Südseemenschen trifft man übergewichtige, Fastfood-essende, Flip-Flop-tragende Polynesier, vor allem Jugendliche. Der Kinderreichtum ist ein Problem, Arbeitsplätze gibt es für die jungen Tahitianer kaum. Heute sind 43% der Bevölkerung Tahitis unter 20 Jahren. Zum Wochenendvergnügen der Tahitianer gehört es, mit benzinfressenden Pickups aus den USA um die Insel zu fahren und laut Musik zu hören. Die Kirchen sind voll besetzt, vor allem mit Kindern und Frauen. Ein schaukelndes weißes Meer, denn fast alle tragen weiße Basthüte auf ihren Köpfen. 85% der Bevölkerung gehören protestantischen Religionsgemeinschaften an oder sind katholisch. Ihre alten Religionen haben die Tahitianer zugunsten des Christentums aufgegeben.
Wir praktizieren einen lebendigen Glauben, die Lieder, die Predigt.
Metere Astetanu ist evangelischer Pfarrer auf Tahiti.
Wir wollen, dass unsere Gemeindemitglieder den christlichen Glauben behalten und bewahren. Für das Leben. Lebe.
Yaorana, que la vie, que vous soyez vivant. Ça veut dire, vivez. Vive, Yaorana.
My name is Arnaud Lucioni. I've been here for 16 years, originally from France. I'm working here as a guide.
Arnaud ist Wanderführer auf Tahiti. Der Mit-30er ist Franzose. Eigentlich wollte er hier nur Urlaub machen, doch er ist geblieben, der Liebe wegen. Arnaud ist mit einer Tahitianerin verheiratet und hat 2 kleine Kinder.
I'm married with a Polynesian woman. We are now in the Papeno Valley. This is the biggest valley on the island.
Wir sind jetzt im größten Tal von Tahiti, dem Papeno Valley. Vor 200 Jahren gab es hier noch 10.000 Einwohner, die in etwa 40 Dörfern lebten. 90% dieser Menschen starben durch Krankheiten, die von den Europäern eingeschleppt wurden. Der Rest wurde schließlich christianisiert. Deshalb lebt heute niemand mehr im Tal von Papenau. Dafür sind die christlichen Kirchen zu den Gottesdiensten immer voll besetzt. Ihre alte Religion haben die Tahitianer aufgegeben.
And then the other people left in the valley, they changed religion. That's why nobody lives now inside the valley, inside the island.
Tahiti sei längst kein Paradies mehr, erklärt Fremdenführer Anoh Lucioni. Viele Bewohner beklagten den Verlust der eigenen polynesischen Kultur, die zur Folklore erstarrt sei, für die zahlungskräftigen Touristen aus den USA, Asien und dem fernen Europa.
Je m'appelle Doris Marouoy. Je suis née dans la commune de Haroué.
Doris Marouoy arbeitet im Norden Tahitis, im Tal von Papenau. Tahitianer haben hier in privater Initiative eine Art Freilichtmuseum errichtet, um das kulturelle Erbe Polynesiens zu erhalten. Haururu nennt sich das nichtstaatliche Projekt. Die korpulente Mitvierzigerin kümmert sich um Tanz und Gesang, religiöse Zeremonien, Sprache und Handwerkskunst. Doris Marouoy redet in der alten Sprache ihres Volkes. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es sich beim Tahitianisch um eine polynesische Sprache handelt. In den französischen Schulen war die polynesische Sprache lange Zeit verboten. Vor allem im öffentlichen Leben zur Zeit der französischen Atomversuche zwischen 1966 und 1996 war das Tahitianisch verpönt. Heute wächst eine Generation von Kindern und Jugendlichen heran, die Tahitianisch nicht mehr aktiv spricht und nur noch oberflächlich versteht, erzählt Doris Marouoy.
Seit 2 bis 3 Jahren versucht man in den Schulen, sich wieder der eigenen Wurzeln zu besinnen. Die alten Texte werden wieder gelernt. Die mündlichen Traditionen werden aufgegriffen. Das geschieht zum einen durch die Kunst, Texte dichterisch vorzutragen, zum anderen das Benutzen polynesischer Zeitschriften und Lehrbücher in den Schulen.
In den Medien, im Fernsehen, im Radio und in den Zeitungen ist das Tahitianisch kaum verbreitet. Offizielle Amtssprache ist Französisch, daher verwundert es kaum, dass Tahitianisch in den Schulen der Insel nicht unterrichtet und selbst von Muttersprachlern immer weniger verwendet wird.
Trotz der französischen Kolonialisation, trotz den Bemühungen, die Menschen von ihren Traditionen zu entfremden, ist im kulturellen Gedächtnis der Menschen eine lebendige Erinnerung an ihre Sitten und Bräuche geblieben. Wir haben mittlerweile eine Menge an Informationen über unsere Kultur zusammengetragen. Und es stimmt nicht, wenn behauptet wird, unsere tahitianische Kultur sei verloren gegangen. Wir müssen uns allerdings fragen, wie wir über die Dinge nachdenken. Das, was man wissenschaftlich nennt, ist eine europäisch-abendländische Denktradition. Um in die Vergangenheit zu blicken, muss man angeblich auf das zurückgreifen, was aufgeschrieben wurde. Aber auf Tahiti wurde nicht aufgeschrieben. Trotzdem existieren Überlieferungen. Das zeigt sich vor allem in der mündlichen Sprache. In vielen Wörtern offenbart sich unsere Tradition, unsere Denkweise. In den Schulen sagt man immer, dass es wichtig sei, unsere Sprache zu lernen. Aber man erklärt nicht, warum. Aber wir, die wir in diesem Bereich arbeiten, haben die Sprache, um wieder zu den Erinnerungen und Traditionen zurückzufinden.
Apparemment, il y a un petit terrain au milieu que quelqu'un. 50 aktive Mitglieder hat Haururu. Zwar erhält der Verein für seinen Dienst an der Öffentlichkeit projektbezogen staatliche Unterstützung, trotzdem ist man auf die 200 Fördermitglieder und vor allem Sponsoren angewiesen. Auch Touristenführungen bringen Geld in die Vereinskasse. Zentrale Aufgabe der Vereinigung ist jedoch das Wiederfinden und Lebendighalten der alten Kultur.
Was die Jugend betrifft, muss man differenzieren. Die Jugendlichen zu Hause sind in einer Entwicklung, die die ganze Welt betrifft. Das Fernsehen verändert auch ihre Welt. Eine neue Vereinzelung findet statt. Zum Beispiel die Großeltern. Sie waren früher die wahren Lehrmeister des Lebens. Die haben einer Familie einen Rahmen und eine Sicherheit gegeben. Heutzutage gibt es das nicht mehr. Sie haben nur mehr ihre Eltern und oft wird der Fernseher zum Erzieher.
Genau hier packt Haururu an. Wir betreiben hauptsächlich soziale Archäologie, sagt die dunkelhaarige Tahitianerin. Im alten Polynesien gab es keine Schrift und Bauwerke bestanden meist aus Holz- und Pflanzenmaterialien, abgesehen von den steinernen Kultstätten, den Marae. Deshalb ist nichts Greifbares mehr übrig geblieben. Ein Teil des alten Wissens ist allein in traditionsbewussten Familien noch bekannt. Der Verein will aus den Wissensfragmenten wieder ein Gesamtbild zusammensetzen. Haururu ist dabei ein Wortspiel, wie es die Polynesier lieben. Es bedeutet Teile zusammenfügen. Zugleich ist der Begriff auch ein Landschaftsname im Papenu-Tal, dem geografischen Zentrum der Vereinsaktivitäten.
My name is Matahi Tutava. I was born in Tahiti in actually the valley we are now is my origins. My ancestors are
Ich bin Präsident von Fafaite, einer Nichtregierungsorganisation. Wir beschäftigen uns mit der traditionellen polynesischen Technik der Navigation.
Im Haururu-Zentrum treffen sich Mitglieder und Unterstützer von Fafaite Iteao Mahuhi. Das Ziel der Non-Profit-Organisation ist es, die alten Navigationstechniken der Tahitianer wiederzubeleben. Obwohl man in Polynesien weder Kompass noch Schriftsprache oder Metallwerkzeuge kannte, waren die Inselbewohner Meister der Navigation und der Seefahrt mit ihren Kanus. Ungefähr um 1200 nach Christus hatten sich die Polynesier in dem riesigen Ozeandreieck zwischen Hawaii, Neuseeland und der Osterinsel auf jedem bewohnbaren Fleckchen Land niedergelassen. Jetzt versucht man, diese jahrhundertealten Traditionen wieder aufleben zu lassen.
We have environmental objectives.
Wir tragen eine Verantwortung im Umgang mit den Ozeanen. Deshalb wurde unsere Organisation im März 2009 gegründet. Wir haben 7 Kanus gebaut, die alle auf das gleiche Modell zurückgehen, das wir Tipaerua nennen und das aus Französisch-Polynesien stammt. Unsere junge Generation, aber auch manche Alten, wissen darüber nichts oder kaum etwas. Unser Ziel ist es, das Navigieren und den Bootsbau wiederzubeleben. Aber es geht auch darum, dass wir uns mit den anderen pazifischen Völkern und ihren Kulturen austauschen.
Matahi Tutava ist Mit-30er und Familienvater. Im blauen T-Shirt und Khaki-Short sitzt der NGO-Präsident unruhig auf einer Holzbank. Braune Augen, schwarze Haare und Mittelscheitel, stolz liegt im Blick seiner dunklen Augen. Dass viele Tahitianer das Wissen um die alten Traditionen verloren haben, das erklärt Matahi Tutava so.
Da gibt es eine Reihe von Gründen. Zum einen war es auf Tahiti nach der Entdeckung durch die Europäer verboten, Kanus zu bauen. Zum anderen ist es mit GPS und Sextant erheblich einfacher zu navigieren. Bereits in den 1950er und 60er Jahren gab es so etwas wie eine Erneuerungsbewegung. Damals fing man an, weite Strecken über das offene Meer in einfachen Kanus zurückzulegen. Was wir heute machen, mit der Unterstützung unserer Brüder im Pazifik, den Hawaiianern, den Bewohnern der Cookinseln und den Maori aus Neuseeland, wir unternehmen Reisen, tausende Seemeilen über den Pazifik ohne moderne Navigationsgeräte. Dafür haben wir Boote konstruiert, gelenkt von einer neuen Seglergeneration. Es geht um kulturelle Werte, das ist uns sehr wichtig. Tahiti und seine Bewohner wurden lange Zeit kolonialisiert. Heute wissen viele junge Tahitianer nicht mehr, wer sie sind, woher sie kommen. Unsere Geschichte gründet sich auf der Verbindung zum Meer, aber das Wissen darum ist verschüttet. Wir müssen wieder zurück zu den Anfängen, und zwar nicht, um wie vor 250 Jahren zu leben. Es geht vielmehr darum, sich der alten Werte zu besinnen, damit wir heute überleben können, ohne den Ozean und seine Lebenswelt zu zerstören.
Not to go back in the old days, but to take back those values to help us live in modern days without harming the environment and the ocean.
Heute ist der Alltag auf Tahiti westlich orientiert. Vor allem seit Frankreich ab Mitte des 20. Jahrhunderts im Zuge seiner Atomtests massiv versucht hat, französisches Denken und französische Staatsstrukturen durchzusetzen. Die jungen Erwachsenen sind Fremde im eigenen Land geworden, leben heute zum Teil schon in unwürdigen Slums. Arbeitsplätze gibt es für die jungen Tahitianer nur wenige. Der alte Lebensstil mit Selbstversorgung durch Kleinlandwirtschaft und Fischfang wäre in diesem abgelegenen, tropisch fruchtbaren Paradies nach wie vor möglich, als Alternative zur westlichen Lebensweise. Der Jugend aber wurden die alten Kenntnisse der Fischerei, der Navigation und des Landbaus nicht vermittelt. Vom ökologischen Umgang mit den eigenen wenigen Ressourcen ganz zu schweigen. Nachhaltigkeit ist hier in Französisch-Polynesien ein Fremdwort. Fast alle Dinge des täglichen Lebens müssen importiert werden. Von der Zahnpasta bis zum Kühlschrank oder den Arzneimitteln. Das Fleisch kommt aus Chile, das Gemüse aus Neuseeland, der Wein aus Frankreich. Nur das Bier wird auf Tahiti produziert. Hinano, Prinzessin heißt es. Das Etikett zeigt eine langhaarige, leicht bekleidete Schönheit mit Blumenkranz. Das war Reflexe über den Mythos Tahiti. Sie hörten eine Sendung von Saskia Guntermann und Michael Marek.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.